Also es ist mega aufwendig und führt halt auch zu Fehlern.
Die Vision ist Omnichannel, die Realität tatsächlich oft Chaos.
Das war sicherlich das größte Learning. Ja, man hat das Gefühl, dass man dieses Hinterfragen des Geschäftsmodells einfach immer schneller, also wie sagt man, man muss es einfach häufiger tun. Und das war natürlich so mit schon der größte Irrglaube.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Die Vision ist Omnichannel, die Realität tatsächlich oft Chaos, wie man online und offline im E-Commerce wirklich verbindet und warum die richtige Entscheidung oft mit der Frage Bild oder Buy zu tun hat. Darüber sprechen wir heute. Also einen Online-Shop zu starten, ist heutzutage eigentlich relativ simpel, aber wenn es dazu kommt, dass man auch noch tatsächlich ein Geschäft vor Ort hat und das verbinden möchte mit einem Online-Shop, das ist, würde ich sagen, die Königsdisziplin. Und da haben wir heute jemanden zu Gast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketing Meets Technology, heute in der Spoker Horse Edition. Unser Thema eben heute der Spagat Omnichannel, Robo-Effekte und die Frage Buy oder Build. Und wir haben hier im Studio jemanden, der im Prinzip beides lebt, sehr viel Erfahrung damit hat und wirklich auch eine Benchmark ist in der Bubble. Karl Bolten ist Geschäftsführer der Horse & Rider Reitsportfachhandels GmbH und ja auch Produktmanager bei Hans Melzer Horse Equipment. Und er betreibt ein erfolgreiches Ladengeschäft in Lumülen für wirklich spezifisch auch insbesondere die Vielseitigkeit, natürlich auch alle anderen Reitsportartikel, aber hat sich da seine Nische gesucht. Und hat parallel als Autodidakt wirklich einen E-Commerce-Shop hochgezogen, der heute, wie gesagt, Benchmark in der Szene ist. Er kennt den Schmerz, wenn Online und Offline nicht ganz synchron laufen und er weiß genau, was man als Händler, wann man als Händler an die Grenzen eben des Selbermachens kommt. Moin Karl, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Genau, wir starten gleich voll los. Der Start, do-it-yourself versus outsourcing. Karl, du hast deinen Shop und die Prozesse anfangs und ja auch jetzt noch komplett selber gebaut. Warum bist du diesen Weg gegangen und hast dir nicht gleich externe Hilfe geholt? Und wenn du jetzt heute nochmal starten würdest und also auch wenn ein anderer Händler zuhört, der vor eben dieser Entscheidung steht, was sind so für dich die Kriterien zu sagen, ich mache das selber oder ich hole mir da externe Hilfe für?
Ja, also grundsätzlich hatte ich schon, als ich vor gut 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile den Laden Horse & Rider übernommen habe, schon so ein paar Vorkenntnisse im Thema E-Commerce, habe den einen oder anderen Online-Shop mit aufgebaut oder ein paar auch Internetseiten gebaut und sowas. Allerdings immer nur so, sagen wir mal, nebenher. Und dadurch hatte ich schon, wie gesagt, die Vorkenntnisse, um das zumindest erstmal aufzubauen. Wir haben damals relativ schnell die Warenwirtschaft gewechselt, weil wir gemerkt haben, dass das schon so der Bottleneck in der ganzen Sache ist. Horse & Rider war theoretisch eigentlich schon Vorreiter, weil die hatten, glaube ich, schon damals 20 Jahre lang eine Warenwirtschaft. Das, ich glaube, es gibt heute noch Reitsportgeschäfte, die bis heute keine haben. Aber das Programm war halt, ich sag mal, Warenwirtschaft und Kassensystem vielleicht, aber mit Onlinehandel oder Omnichannel hatte das sicherlich nichts zu tun. Mhm. Ja, und dementsprechend haben wir dann relativ schnell die Warenwirtschaft gewechselt, eigentlich schon sogar vor der Übernahme das sogar vorbereitet. Und dann ja, haben wir das Learning by Doing quasi umgebaut, einen Shop dann an die Warenwirtschaft rangebaut und haben ja das schon versucht, selber zu machen. Natürlich braucht man hier und da einen Dienstleister, das ist ganz klar. Gerade bei technischen Dingen ist man ja schnell dann an seinen Grenzen. Aber für mich stand erstmal fest, als ich den Laden übernommen habe, dass natürlich dieses, ich nenne es mal das zweite Standbein, Onlinehandel quasi dann sehr wichtig wird. Und dementsprechend wollte ich da auch ein bisschen hands-on sein und sagen, ich weiß, wie es geht und ich weiß, worum es geht. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste bei der Sache.
Ja, Verstehe ich total, dass man halt auch weiß, worüber geredet wird und einfach ja eine Hand drauf haben kann sozusagen. Und was würdest du sagen, war in diesem, also das war ja sehr autodidaktisch, in diesem ganzen Prozess so ein Learning, das härteste Learning, was du dabei hattest, wenn man eben E-Commerce in Eigenregie autodidaktisch baut und eigentlich ja, ja sich das selber, wie gesagt, beigebracht hat?
Ja, also ich, am Anfang haben wir, oder habe ich gedacht, Mensch, dann machen wir jetzt einfach mal eine Warenwirtschaft, einen Online-Shop und dann ist das schon, dann ist das das Gleiche wie ein Einzelhandel oder wie ein stationärer Einzelhandel und wir setzen einfach nur da dran. Und das war natürlich so mit schon der größte Irrglaube, weil einfach einen Online-Shop zu betreiben ist schon ein eigenständiges Business in dem Sinne. Man muss schon wissen, worum es da geht. Und so wie ich wissen muss, wie ich Ware gut präsentiere in meinem stationären Handel, muss ich auch wissen, wie kriege ich das online hin. Und so könnte man jetzt wahrscheinlich 30 Sachen aufzählen, die extrem wichtig sind. Aber mit das Wichtigste ist natürlich, dass ich, bevor ich mit diesem ganzen E-Commerce-Thema anfange, überhaupt mir Gedanken mache, ob ich was für einen Fokus ich habe oder was für eine Außendarstellung ich haben möchte oder Spezialisierung in unserem Fall. Das war jetzt nicht ganz so schwer, weil wir in Lohmühlen basiert sind und dass er das Mekka der Vielseitigkeitsreiterei ist und der Laden immer schon einen starken Schwerpunkt auf Vielseitigkeitsreiterei hatte. Und das war auch mit der größte Fehler, den ich damals gemacht hatte. Ich hätte sofort oder überhaupt erstmal nur mit dem Thema Vielseitigkeit anfangen sollen. Ich habe aber sehr groß gedacht und habe quasi versucht, alles zu machen. Bin so natürlich auch an die damalige Agentur zum Beispiel herangetreten. Und die waren jetzt auch nicht so im Thema, was das Thema Reitsport anbelangt und haben dementsprechend dann angefangen, nehmen wir jetzt mal das Thema SEO, so Sachen zu optimieren wie Reithose, Reithelm oder was gibt's noch? Also so ja. Sehr, ja, Gerte zum Beispiel. Das ist noch ein besseres Beispiel, weil das ist noch schwieriger zu verkaufen. So und dementsprechend muss ich sagen, das war sicherlich das größte Learning. Wenn ich es heute nochmal anfangen würde, dann würde ich mir schon vorher genau Gedanken machen, was ist mein Profil, was kann ich gut, was ist auch mein Sortiment, was ich da rumliegen habe. Und das muss man dann gut machen. Und wir haben damals schon sehr viel und heute immer noch sehr viel auch mit virtuellen Lägern von Lieferanten gearbeitet. Das heißt, nehmen wir jetzt mal eine bestimmte Marke, da haben wir jetzt vielleicht 30 Reithosen bei uns im Laden hängen von der Marke, aber noch 300 andere von deren Lager mit einer längeren Lieferzeit im Onlineshop. Und da wird täglich der Bestand abgeglichen und dementsprechend wird es dann noch schwieriger, sich zu fokussieren, weil man ja so viel Auswahl hat. Also da würde ich jetzt immer, das haben wir auch wieder ein bisschen runtergefahren, weil wir gemerkt haben, manche Sachen funktionieren nicht. Und da muss man halt immer schon gucken, wo ist der Wettbewerb. Ich glaube, das ist in unserer Branche schon fast der wichtigste Faktor, dass man sich so aufstellt, dass man, ich brauche nicht zum Thema Reithose versuchen zu optimieren gegen irgendwelche Branchengrößen, die da ganze Mannschaften sitzen haben. Na, das ist natürlich wahrscheinlich das größte Learning.
Also im Prinzip ja eigentlich wie bei, das ist ja so die Grundfesten so vom Branding ja auch für ein Unternehmen. Okay, was sind, wie du sagst, was können wir richtig gut? Was sind unsere Werte? Was ist, wo sind wir? Also was ist das, womit wir rausgehen wollen? Und natürlich ist es schön, wenn es dann am Ende schön groß wird. Aber wie du sagst, am Anfang sollte man sich vielleicht wirklich erstmal auf dieses Kernding fokussieren tatsächlich, ja.
Und ich glaube, das zählt auch nicht nur für den Onlinehandel, sondern grundsätzlich für jedes Geschäft und jetzt noch nicht mal vielleicht im Reitsport. Gerade wenn man nicht über die Größe geht, dann muss man, man sagt ja so schön, Retail ist Detail. Muss ich schon Gedanken machen, was kann ich und das dann besonders gut hervorstellen.
Ja, und euch einfach auch positionieren, dass ihr halt die Spezialisten genau dafür seid. Ja, und das hat sich ja auch wirklich gelohnt. Passend dazu, also ihr seid ja wirklich, wenn man an Vielseitigkeit denkt, dann, und ich möchte irgendwas dazu kaufen, dann, ja, taucht einfach euer Name auf. Ihr seid da wirklich eine Benchmark und die Entscheidung, den Entscheidungsprozess dahin, den haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen. Was sagst du, welche Tools hättest du dir jetzt in den letzten Jahren einfach noch gewünscht, sozusagen mehr in dem Bereich, damit du da einfacher und schneller auch als Autodidakt, wenn man es selber machen möchte, einfach so aus der Tech-Welt sozusagen, da was ein?
Also sicherlich wäre es hilfreich gewesen, was zu haben, was einem so ein bisschen den Wettbewerb analysiert. Jetzt muss man sagen, vor 8 Jahren war das sicherlich auch noch ein bisschen anders als heute. Gerade wenn man sich künstliche Intelligenz mal mit dazu holt, würde man das heute sicherlich relativ schnell analysieren können. Wo ist der Wettbewerb und wo kann ich gut dastehen? Das war sicherlich damals nicht so offensichtlich. Und man muss auch sagen, der Wettbewerb war auch noch nicht so sichtbar, wie er heute ist. Also war sicherlich da, aber man konnte schon damals noch schneller irgendwo in irgendeine Lücke reingrätschen. Das ist sicherlich heute auch schon, naja, zumindest ist mehr Wettbewerb da. Es gibt noch genug Lücken, aber damals waren sie vielleicht noch ein bisschen größer.
Ja, okay, cool. Und worauf Händler, also es geht jetzt um die Frage, worauf Händler jetzt bei Dienstleistern achten. Also wenn du dich heute jetzt entscheidest, einen Service hinzuzubuchen, sei es jetzt für SEO, Ads oder Tech-Entwicklung, worauf achtest du da bei der Auswahl? Was muss ein Unternehmen oder ein Dienstleister mitbringen, damit er dir nicht einfach nur ein Tool verkauft sozusagen, sondern sind wir jetzt auch schon in vorderen Punkten drauf gekommen, wirklich dein Geschäftsmodell versteht und was euch ausmacht am Ende des Tages?
Ja, ich glaube schon, dass es schon eine gewisse Sortimentskenntnis muss irgendwie da sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und das ist sicherlich auch ein Learning, was ich durchgemacht habe, dass man sich auch auf erstmal den Dienstleister so raussucht, dass man mit dem gut zusammenarbeiten kann, dass man merkt, der weiß auch ein bisschen, worum es hier geht. Aber man muss dann auch selber sich, glaube ich, so im Klaren darüber sein, wo das Ziel ist, dass man den auch gut briefen kann. Also ich glaube, daran scheitert es dann schnell, dass man da doch auf zwei unterschiedlichen Ebenen spricht. Der eine vielleicht auf einer sehr fachbasierten also fachbasierten im Sinne des Reitsports und der andere auf der technischen, der redet dann über irgendwelche Algorithmen und über irgendwelche Tools und über irgendwelche Sheets, die man dann erstmal ausfüllen muss und so. Und ich glaube, das zusammenzubringen oder auch aus Dienstleister-Sicht, wenn der Dienstleister das schon mal mit sich bringt und sagt, Mensch, wir müssen ja erstmal gucken, was kannst du hier überhaupt und was würde sich lohnen zu machen und was nicht.
Ja, da einfach ins Detail zu gehen, zu hinterfragen. Also nicht so Schema F, sondern wirklich gucken individuell, okay, was ist eure Stärke, wo müssen wir da drauf eingehen, ja. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt zurückblickst auf das, was du dir da alles erarbeitet hast oder was ihr euch ja auch erarbeitet habt, gab es so einen Moment oder mehrere, wo du dir gedacht hast, oh, ich werfe jetzt alles hin irgendwie so oder ich zweifle gerade krass oder irgendwie.
Naja, ich glaube, Zweifel ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort, weil es ja schon, wir kriegen immer schon ganz gutes Feedback von unseren Kunden mit dem, wie wir aufgestellt sind. Ich glaube eher, dass es ein gewisses Hinterfragen ist. Und das kann natürlich mal stärker und mal etwas schwächer in Richtung Zweifel gehen, dass man sein Geschäftsmodell einfach immer erneut hinterfragen muss. Also wir haben in den letzten Jahren in meinen Augen so viel verändert, auch egal, ob ich jetzt stationär oder online. Die Kunst ist natürlich auch, das dann zu verbinden. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, haben wir letztes Jahr selber mit dem Sticken zum Beispiel angefangen, was erstmal ein sehr stationäres Thema ist, weil es natürlich hier vor Ort passiert und sehr individuell ist. Das ist jetzt nichts, was man von der Stange bestellt. Aber da ist jetzt auch die Kunst, das so umzubauen, dass man es auch online anbieten kann und so dann halt auch mehr Leute erreicht mit diesem Thema. Ne? Weil das ist halt heutzutage so, dass man schon den Leuten auf jeden Fall, da kommt auch dieser Ropro-Effekt wieder, wenn ich den Leuten klar mache, dass ich diese Dienstleistung anbiete, dann kommen sie vielleicht auch ein bisschen mehr in den Laden, um die Dienstleistung anzunehmen.
Ja. Ja, da kommen wir gleich noch auf den Effekt zu sprechen. Ja, das stimmt. Aber ich finde generell, das schafft ihr, man hat immer das Gefühl, ihr geht so mit der Zeit. Also ihr versucht immer so auch ein bisschen am Puls der Zeit zu sein und ja.
Ja, man hat das Gefühl, dass man dieses Hinterfragen des Geschäftsmodells einfach immer schneller, also wie sagt man, man muss es einfach häufiger tun. Früher hat man sich was überlegt und das hat dann 5 Jahre so funktioniert und vielleicht auch länger. Und heute, gerade wenn man sich jetzt mal die letzten 5 Jahre anguckt mit Corona, da musste man sich 18 Mal neu erfinden und überlegen, was mache ich jetzt? Futtermittel und Sättel waren auf einmal ein Riesenthema. Onlinehandel natürlich auch. Und ohne den wären wir sicherlich damals auch schlecht dagestanden. Und so ist es jetzt ja genauso. Ne? Also man muss, glaube ich, schon immer wieder überlegen, wie kann ich mich behaupten und wie kann man das Geschäftsmodell einfach so optimieren, dass es für die Leute relevant bleibt.
Ja, da habt ihr, glaube ich, einen sehr guten Weg für euch gefunden. Ja. Kommen wir zur größten technischen Hürde jetzt im Omnichannel, dem Bestandsabgleich. Also Kunde A kauft offline die letzte Reithose, Kunde B kauft parallel zeitgleich online. Wie löst man dieses Problem des Ghost Stock technisch sauber tatsächlich? Und braucht es da diese, also Real-Time Middleware dazwischen, also zwischen Kasse und Shop? Und wo liegen hier deines Erachtens die größten Fallstricke, die Händler dann tatsächlich oft unterschätzen, wenn sie eben beides parallel haben wollen?
Also ich glaube, dass wir damals eine ganz gute Entscheidung getroffen haben, als wir oder als ich es übernommen habe und wir dann umgestellt haben auf eine Software, in dem Fall jetzt JTL als Warenwirtschaft, weil da ist es schon so, dass relativ zentral gesteuert wird. Vorher haben wir ein Tool gehabt, wo wir dann einmal am Tag mit dem Shop Dinge abgeglichen haben. Dann irgendwann ist es auf Stundenbasis runtergegangen. Aber es ist mega aufwendig und führt halt auch zu Fehlern. Mittlerweile haben wir eine zentrale Stelle, das ist unsere Warenwirtschaft. Da wird alles gepflegt, jeder Preis, jeder Text, jedes Bild, der Bestand, alles Mögliche. Wir können mit verschiedenen Lägern arbeiten. Wir können virtuelle Läger einbinden. Also wir legen das Produkt in der Warenwirtschaft an und dann könnte auch ein Lager von zum Beispiel Piqueur oder von Waldhausen oder so dahinter stehen. Und dann steht dann halt nicht 1 bis 3 Werktage, sondern steht da 5 bis 7 Werktage oder was auch immer. Und das geht in meinen Augen heutzutage nur noch, also ich glaube, der Shop gleicht alle 2 Minuten irgendwie jeden Bestand ab und genauso die Kasse sogar live. Also es läuft alles auf einem System und arbeitet eng zusammen. Und ich glaube, wenn man das nicht mehr hinkriegen würde oder das nicht hinkriegen würde, dann würde es auch nicht funktionieren in der Größenordnung. Klar, wenn ich jetzt ich 5 oder 10 Online-Bestellungen am Tag habe, wird es wahrscheinlich nicht so hart sein. Aber wenn es dann nachher mal 100 oder mehr sind, dann wird das sicherlich stattfinden, weil wir da durch diese zentrale Stelle schon ganz gut aufgestellt sind. Und ich glaube, es ist immer besser, weniger Tools zu haben und das lieber irgendwo zusammen zu haben, als dass man jetzt von allem das Beste hat, aber dafür 20 verschiedene, die dann halt auf umständlichen Wegen mit irgendwelchen Schnittstellen zusammenarbeiten.
Ja. Damit hast du im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet zum Single Source of Truth sozusagen, zur Datenhaltung, eben wer da jetzt führt, das ERP, das PEM oder der Shop sozusagen. Aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Ihr habt ja auch ein Team intern, wie, wenn sich jetzt dann ein Onlinehändler fragt oder also jemand, der eben beides dann haben möchte, wie auch zeitlich aufwendig? War das jetzt, also macht es nur ihr selber oder du oder muss das dann das ganze Team auch machen oder läuft es dann einfach automatisch im Hintergrund? Muss ich da sozusagen meine Leute auch noch einarbeiten oder
wie ist Also wir haben grundsätzlich, habe ich irgendwann angefangen, einen jungen Mann, einen Reiter auch, der ein bisschen was vom Reitsport kennt, auszubilden als Kaufmann im E-Commerce. Und den habe ich dann auch übernommen. Also der ist immer noch bei uns. Und der ist hauptsächlich für die Datenstruktur, sagen wir, für die Datenaufbereitung, was auch eine wirklich große Herausforderung ist, weil das muss ich sagen, das ist in unserer Branche, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wenn man sich anguckt, was man für Daten angeliefert bekommt von Herstellern, in welcher Aufmachung, Bilder geht mittlerweile, aber ist auch noch Luft nach oben. Aber wichtiger ist, was man so an Artikelstammdaten geschickt bekommt, mit irgendwelchen Abkürzungen drin oder alles groß geschrieben. Also man muss schon sehr viel an den Daten arbeiten, um diese dann verkaufsfähig oder die Produkte dann verkaufsfähig zu machen. Und wie gesagt, da das mache ich selber auch ein bisschen, aber mittlerweile, früher habe ich das alles komplett selber abends immer am Laptop gemacht. Mittlerweile macht das, wie gesagt, ein Kollege, der eigentlich nichts anderes macht, ehrlich gesagt. Als das. Und das ist so, da könnte man wahrscheinlich auch 5 Leute hinsetzen und gut, irgendwann kümmert man sich wahrscheinlich auch um Themen, die man nicht mehr so wichtig sind, aber ja. So ist es schon ganz gut und so gehen wir halt durch die Sortimente und sagen, wo müssen wir optimieren. Da machen wir dann im Moment auch viel mit KI, dass wir Texte umschreiben lassen, zum Beispiel einfach, um sie SEO-mäßig noch ein bisschen besser zu haben und ein bisschen detaillierter dann diese Texte auszuweiten, weil, wie gesagt, das, was man von den Lieferanten bekommt, ist in der Regel relativ dürftig.
Aber das ist ja auch wieder im Prinzip schön, also nicht schön zu hören, aber passend zu dem Grund, aus dem wir ja auch hier jetzt heute sitzen und uns unterhalten, weil eben in den unterschiedlichsten Bereichen noch so viel Luft nach oben ist, wo im Prinzip ja auch Unterstützung gebraucht wird, auch gerade was was dieses E-Commerce-Thema angeht. Wie du sagst, ja offensichtlich nicht nur auf Händlerseite, sondern ja auch auf Herstellerseite tatsächlich, damit da einfach die Schnittstelle noch einfacher ist für alle Beteiligten, ja.
Ja.
Ja. Hattest du vorher auch schon angesprochen, tatsächlich denken ja, also finde ich jetzt gerade die letzten Jahre war es viel, ja, die Online-Shops, die bösen Online-Shops sozusagen und sehen das oft als Konkurrenz. Dabei gibt es ja den sogenannten Ropo-Effekt, also Research Online, Purchase Offline. Und da bist du auch vorher schon mal drauf eingegangen, dass das tatsächlich was ist, was bei euch auch passiert. Wie messt ihr das? Messt ihr das überhaupt? Ist das, könnt ihr nachvollziehen, wenn sich jemand online zum Beispiel Gamaschen angeschaut hat oder eine Trense oder so und dann in den Laden kommt, sich nochmal beraten lässt oder eben halt auch andersrum? Was fehlt dir da an Tools und Tracking, um diesen Wert dann eben, also der Webseite als Schaufenster zuordnen zu können und noch messbarer machen zu können?
Also grundsätzlich halte ich den Ropo-Effekt für sehr wichtig. Wir merken es schon alleine durch Gespräche. Also unabhängig davon, ob wir es messen können oder nicht, merken wir halt sehr oft, dass Leute in den Laden kommen und sagen, Mensch, ich habe gesehen, ihr habt ganz viel Airbag-Westen zum Beispiel. Und sei Spezialist für Airbag-Westen und deswegen bin ich jetzt losgefahren, 150 Kilometer, um mich da mal beraten zu lassen. Und so geht's das bei verschiedenen Themen, Geländegamaschen, Sicherheitswesten, was auch immer bei uns dann wird funktioniert, da ist der Effekt extrem stark zu merken. Wo wir es tracken können, ist natürlich hauptsächlich, wir haben eine Kundenkarte, auch wieder in unserer Warenwirtschaft integriert, wo man quasi bestimmte Rabattstufen erarbeiten kann durch Umsatz der letzten 12 Monate. Und da ist natürlich so, dass wir die kompletten Daten der Kunden haben und dann auch mal abgleichen können, Mensch, guck mal, in der Attribution, der hat das gemacht, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht. Da kann man sich immer drüber streiten, wie wertvoll diese Daten sind, weil das ja schon immer sehr spezielle Wege sind oder Funnels sind, wo, wie der Kunde, ich meine, sind, wir reden ja nicht über Neukunden, sondern über bestehende Kunden. Und am Ende haben wir den Kunden, ja, wir können höchstens gut sehen, Mensch, jetzt haben wir ein Newsletter rausgeschickt zu dem Thema und ach guck mal, da haben jetzt doch eine ganze Menge Leute drauf reagiert oder nicht reagiert, genauso wie auf Social Media. Das macht meine Frau ja alles, die ganzen Posts. Und da ist genauso, dass man dann schnell merkt, Mensch, guck mal, hier reagieren jetzt doch eine ganze Menge auf ein bestimmtes Thema und da haben wir ein Thema gehabt, was überhaupt nicht funktioniert hat. Dass man jetzt in der großen Masse sehen kann, aufgrund von Attributionen, es gibt die und die Wege, dafür ist es zu komplex und zu detailliert. Also dafür gibt es einfach zu viele Angangswege. Ne?
Ja. Und jetzt genau das andersrum sozusagen, dass wenn du, also ist ja wahrscheinlich noch schwieriger möglicherweise, dass wenn man weiß, okay, jemand war im Laden, hat sich da beraten lassen, dass der dann hoffentlich online bei euch kauft.
Ja.
Habt ihr dazu irgendwie Erfahrung?
Ja, da, dann machen wir es in der Regel so, dass wir einen bestimmten Link mitgeben. Könnte man mit einem Affiliate-Link vergleichen, so dass man das schon ein bisschen sehen kann. Das funktioniert auch ganz gut. Aber auch da ist ja die Suche, da merkt man auch, da meldet sich einer, der kommt in dieser Statistik gar nicht vor, weil er einfach wieder von vorne angefangen hat, bei Google zu suchen. Und dann glücklicherweise vielleicht doch wieder bei uns gelandet ist, aber halt mit dem Affiliate-Link nie was zu tun hat.
Ja, okay, alles klar. Kurz etwas in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, wenn du noch mehr Input haben willst zu SEO, AI-Search und allen Themen rund um technisches, digitales Marketing, folg uns gerne, abonniere den Podcast, schreib uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify, wo auch immer, auf YouTube. Freuen wir uns auch natürlich auf viele Views und Bewertungen und Follows und empfehle uns auch gerne an Leute, von denen du weißt, die werden hier auch richtig gut aufgehoben. Je mehr Feedback wir bekommen für unseren Podcast, desto coolere Gäste können wir auch hier einladen und wir freuen uns über jeden Einzelnen, den wir hier jede Woche begrüßen dürfen. Wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe und ich sage, ich möchte in den Online-Shop reingehen, wo sagst du, hey, das wäre erstmal der erste Schritt, bevor du mit irgendwas losgehst, wo du mit starten solltest?
Mhm. Ja, wie schon kurz erwähnt, ist natürlich der Einzelhandel heutzutage so, dass man sich, egal ob es auf der Fläche oder im Onlineshop ist, Gedanken darüber machen muss, was ist mein Profil und wofür kommen die Leute und was erwarten die Leute bei mir? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine billige Kinderreithose sucht, dann ist er sicherlich bei Horst & Weiler grundsätzlich, gibt es die bei uns, aber da sind wir sicherlich nicht gut aufgestellt. Wenn jetzt aber jemand eine Airbag-Weste sucht, dann würde ich sagen, dann gibt es bei uns so viel Auswahl wie sonst fast nirgendwo in Deutschland. Und genauso muss ich, glaube ich, ans Thema rangehen und sagen, was ist mein Profil und wie kann ich das nach außen hin darstellen? Und das muss ich für meine stationäre Fläche machen und das muss ich genauso im Online-Shop machen. Und ich glaube, bevor man sich diese Gedanken nicht gemacht hat, braucht man gar nicht über einen Online-Shop nachzudenken. Ehrlich gesagt, bräuchte man dann auch eigentlich nicht über stationären Handel nachzudenken, weil das wirklich, das sieht man auch oft, dass Leute, wenn man irgendwo in den Laden reinkommt, dass die Geschäfte so aufgebaut sind, dass man sagen kann, Mensch, das ist alles hier das gleiche Zeug wie 20 Kilometer weiter und online kriege ich das sowieso alles überall. Und beratungsintensiv ist es vielleicht auch nicht. Also da sind schon viele Aspekte, wo man darauf achten sollte, bevor man diesen Schritt geht.
Ja. Ja, zum einen das eigene Profil, aber natürlich auch, wen will ich denn eigentlich ansprechen? Also das ist ja, wie du schon sagst, die günstige Reithose oder das ist jetzt die Familie möglicherweise, wo das Kind irgendwie in der Ponyreitschule unterwegs ist, dass es für die einen Ansprechpartner gibt oder ich sage, ey, ich habe die Vielseitigkeitsszene, die dann bei euch reinläuft oder in München hier ja auch Reitsportgeschäfte, wo man schon auch merkt, dass sie für ein, Klientel ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber einfach für eine bestimmte Zielkundschaft sich aufgestellt haben tatsächlich und sich darüber viele Gedanken gemacht haben. Und da ist ja auch wirklich, wie du schon sagst, im Prinzip noch Luft nach oben und auch, ja, wo man sich einfach jemanden zur Seite holen kann, der einen da berät und man wirklich, das ist jetzt wieder so Neudeutsch oder Denglisch, im Prinzip das Branding erstmal aufstellt und sich darüber Gedanken gemacht, weil das ist die Grundlage von allem, was wir im Prinzip ja auch heute besprechen, ja. Ja.
Definitiv.
Jetzt wird's detailverliebt, sage ich jetzt mal. Im Reitsport besonders haben wir ja wirklich extrem viele Varianten. Also Größe, Farbe, Passform, manchmal ja auch noch die Disziplin dazu. Wie wichtig ist da ein sauberes Product Information Management und also dafür den Erfolg auch des Omnichannels? Und findest du hier scheitern viele Standard-Shop-Systeme, die jetzt keine Anpassung darauf haben? Wie ist da deine Erfahrung?
Also definitiv ist es so, wenn man in der Reitsportbranche guckt, dann haben viele noch irgendwelche Kassensysteme, die sie irgendwie am Leben gehalten haben und haben versucht, dann da irgendwas dran zu flanschen, was dann auch online kann. Und ich glaube, das ist definitiv der falsche Weg. Also Kassensystem, gut, ist, hat auch gewisse Anforderungen, aber wenn ich mich entscheide, online etwas zu machen, dann muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie kann ich gut mich nach außen hin darstellen online und wie kann ich vor allem gut meine Artikel, Stammdaten pflegen. Und da geht es schon darum, ich sag mal, wir haben Produkte mit zum Teil 400-500 Varianten drin, Größe, Farbe und so weiter. Wir haben aber auch Artikel, nehmen wir mal eine schöne Otto Schumacher Trense, die man sich bei uns im Shop oder ein Sattel auch, den man sich im Shop konfigurieren kann, der dann extra produziert wird daraufhin. Und da sind die Möglichkeiten schier unendlich. Wenn ich da nicht eine vernünftige Software habe, die das darstellen kann, dann ist dieser Produktbereich natürlich schon mal von vornherein ausgeschlossen. Und da ist schon ein wichtiges System sehr wichtig. Wie gesagt, wir arbeiten da mit der Firma JTL zusammen und die sind da schon wirklich sehr gut aufgestellt. Da gibt's passendes Shop-System, passende Kassensoftware, immer zu diesem ERP oder zu dieser Warenwirtschaft. Und dementsprechend ist das ein relativ nahtloses System. Natürlich muss man immer irgendwelche Kleinigkeiten sicherlich verändern, aber das funktioniert schon ganz gut.
Okay, cool, dass ihr da für euch auch so eine super Lösung gefunden habt schon, ja. Das ist sehr gut. Und also du hattest es vorher schon mal so ein bisschen angesprochen, in Anführungszeichen, mit eurer Kundenkarte. Ging mir jetzt um das Thema KI und Personalisierung auch über alle Kanäle hinweg im Prinzip. Gibt es da Ansätze und offensichtlich gibt es sie mit dieser Kundenkarte sozusagen, wie ihr die Daten aus dem Online-Shop und gegebenenfalls auch per KI dann auch im Laden nutzen könnt? Also dass der Verkäufer sieht zum Beispiel auf dem Tablet, die Kundin hat hier das und das zuletzt online gekauft und weiß dann, okay, dann kann ich da nochmal in der Richtung nachhaken, was die Verkaufsberatung für Produkte aus dieser Liga, die da dazu passen würden sozusagen. Ist das, also mit der Kundenkarte habt ihr dann erst einen Schritt gemacht, aber ist das insbesondere in Verbindung mit KI möglicherweise, ist das eine Zukunftsmusik oder ist das was können da Tech-Anbieter jetzt liefern, was... Mhm. Hast du da ein Gefühl dafür?
Also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, macht das ein gutes Reitsportgeschäft aus, dass Frau Müller reinkommt und die Kollegin oder der Mitarbeiter auf der Fläche erkennt Frau Müller und weiß, ach, die hat letzte Woche blaue Handschuhe Größe 7 gekauft und vorletzte Woche in Reitstiefel in Größe 41 Regular Medium oder was auch immer. Und ein großer Fan von der Marke so und so ist er auch noch. Und wenn der Kunde oder die Kundin das dann merkt, das macht ja ein gutes Geschäft aus. Ja, dass man sagt, oh Mensch, hier fühle ich mich wohl, die kümmern sich um mich und die wissen, was ich möchte. So. Und wenn man das jetzt mal in die Zukunft bringt mit dem Thema KI, dann ist es natürlich erstmal, leider Gottes, in Deutschland, glaube ich, ein großes Datenschutzthema, was ich da sehe, weil dass ich Frau Müller noch erkenne, weil die 10 Kilometer weg wohnt und einmal die Woche bei uns ist, das ist nicht schwierig, aber wir haben ja keinen Check-in-Prozess in dem Sinne, dass jemand seine Kundenkarte vorne an der Tür hält und erst dann reinkommt und dann wissen wir, aha, da ist der, der letzte Woche das und das gekauft hat. Also das ist auf einer anonymen Basis, glaube ich, schon mal deutlich schwieriger, weil ich erkenne, selbst wenn ich eine Kundenkarte habe, aber ich die nicht persönlich kenne, erkenne ich ja erst im Bezahlprozess am Ende, wer es ist. So, dass das möglich ist und dass das sicherlich auch eine Riesenhilfe wäre, wenn man so eine Art Check-in-Prozess hätte und eigentlich ja ähnlich dem Online-Shop, weil auch da melde ich mich ja erstmal an, wenn ich ein Kundenkonto habe und fange dann an zu kaufen. Das wäre natürlich sehr hilfreich, aber wie gesagt, da ist der Datenschutz, glaube ich, steht dann schon schnell im Wege. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also möglich ist es sehr gut und man müsste da nur den Schritt gehen und sagen, okay, jeder, der das möchte, kann sich so quasi hier einchecken und ist dann vielleicht auch ein bisschen besser bedient.
Ja, ja. Aber sehr schön, dass ihr eben auch gerade das, finde ich, bei euch so dieses Familiäre irgendwie, hat man auch immer das Gefühl, ich habe ja das Glück, da euren Laden gut zu kennen und da fühlt man sich auch immer gut aufgehoben. Und wie du sagst, das ist im Prinzip das A und O von so einem Laden, dass man die Leute auch kennt und weiß, okay, was brauchen die, wie kann ich die jetzt abholen bei dem, was sie brauchen, ja. Also wir sehen insgesamt so ein bisschen als Fazit, gerade dieses Thema Omnichannel ist jetzt kein Projekt, was man mal eben an einem Wochenende macht. Es braucht eben die ERP-Anbindung, sauberes Tracking, PIM und die Middleware. Und Karl, jetzt Hand aufs Herz, kann ein Händler das alles alleine stemmen oder ist dann die Zusammenarbeit mit spezialisierten Tech- und E-Commerce-Dienstleistern heute der einzige Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Wir sehen das natürlich immer mit dem Hintergrund, okay, der Bedarf ist da und wir möchten ja eben E-Commerce und Tech-Unternehmen zeigen, hey, der Reitsport, da ist Potenzial da, sich da ein bisschen reinzufuchsen. Und aber reinfuchsen sollte man sich ja tatsächlich. Wie sind so deine Gedanken dazu?
Also ich würde mal sagen, dass Horse & Rider ohne externe Dienstleister heute nicht da wäre, wo es vor 8 Jahren gestanden hat. Das ist auf jeden Fall klar. Nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, sich selber so sehr, so tief mit der Sache zu beschäftigen, dass man zumindest weiß, wer ist der richtige Dienstleister dann in dem Moment. Und den kann ich so auf die Höhe bringen, dass der auch weiß, was er zu tun hat. Wenn ich jetzt jemanden suche und sage, ich habe keine Ahnung von irgendwas und ich brauche einen Online-Shop, bitte macht das, dann würde ich mal behaupten, dann macht er das ja nicht so, wie ich es. Also man muss ja schon wieder das eigene Profil irgendwie darstellen. Und die
Grundlagenforschung muss da sein, ja.
Richtig, genau. Also das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wie gesagt, aber ich kann ja nicht alles in-house machen. Da kommt es auch ein bisschen auf die Größenordnung an, wo man sich bewegt. Wenn ich natürlich vom Sortiment her und von der Größe des Unternehmens so groß bin, dass ich mir interne Mitarbeiter leisten kann, die sich um Themen kümmern oder auch Dienstleister im vollen Umfang leisten kann, die das Thema abdecken, dann ist es natürlich gut, da externes Know-how zu haben. Aber ich empfehle schon, sich erstmal selber ein bisschen schlau zu machen und um dann zu wissen, wen kann ich für welches Thema wie ins Boot holen. Ja. Und gerade das Thema Tech, aber auch SEA und SEO ist so umfangreich und so komplex, dass man da nicht alles selber machen kann. Da bin ich ziemlich von überzeugt.
Ja. Passende Überleitung jetzt zu Sporger Horse und unsere Einladung zum E-Commerce Village dort in Köln im Februar. Ein paar Wochen sind es noch. Warum sollten Dienstleister, die jetzt Lösungen genau für diese Omnichannel-Probleme oder E-Commerce-Probleme haben, über die wir jetzt unter anderem auch gesprochen haben, dort einen Stand buchen. Warum denkst du, ist jetzt das persönliche Gespräch mit Händlern wie dir dort einfach wertvoller als jede Kaltakquise-E-Mail?
Ja, ich glaube schon, dass, also Kaltakquise übrigens ist relativ hart, finde ich. Wenn man einen halbwegs auffindbaren Online-Shop hat, dann klingelt das Telefon doch das ein oder andere Mal am Tag und jeder weiß genau, wie es geht. Also das ist, muss ich sagen, habe ich für uns auch abgestellt, wenn bei uns jemand anruft, der wird gar nicht mehr durchgestellt, wenn es um diese Themen geht. Deswegen halte ich solche Lösungen schon für sehr wichtig. Am Ende ist es natürlich als Dienstleister auf so einer Messe, muss ich auch wieder so ein gutes Profil haben, dass ich, nehme jetzt mal die Spoger Haus, wenn ich über die Messe laufe und ich suche da nach einem Dienstleister, dann muss ich auch das Gefühl haben, dass der ein bisschen Plan von dem hat, was ich da mache. Also genau das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, das muss man natürlich auch ein bisschen fühlen. Und wenn man das dort fühlt, dann ist es, glaube ich, der beste und einfachste Weg, Kunden zu finden. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also so wäre es zumindest mir gegenüber, weil diese Cold Calls und E-Mails, die man da jeden Tag bekommt, das sind so viele, da könnte ich gar nicht mehr herausfiltern, was sinnig ist und was nicht sinnig ist. Und wenn sich einer schon mal die Mühe macht und auf die Spur aus, also eine reine Reitsportmesse zu gehen, dann habe ich schon mal das Gefühl, dass er sich zumindest schon mal mit dem Thema Reitsport auseinandergesetzt hat.
Ja, du gehst dann auf ihn zu im Prinzip und man kann ja dann auch wirklich vor Ort gucken, okay, stimmt da die Chemie so, das finde ich auch besser ist als jetzt wirklich nur in einer E-Mail oder in einem Telefongespräch so schnell.
Definitiv. Aber wie gesagt, ja. das ist die Chemie ist das eine und auch das Know-how und auch das Befassen mit dem Thema Reitsport ist sicherlich ein wichtiges Thema.
Ja. Vielen Dank, Karl. Das war der Deep Dive jetzt in die Welt von Omnichannel und Tech-Stacks. Wenn ihr Lösungen für diese Herausforderung habt, die Reitsportbranche braucht euch, die wartet auf euch und bucht euren Stand im E-Com-Village der Spoger Horse. Wir sind auch vor Ort von Voxo und wir freuen uns. Karl ist auch vor Ort. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Karl, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein super interessantes Gespräch und wir sehen uns in ein paar Wochen.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.